Liebe Gemeinde, ich habe eine Frage an euch. Wer war schon mal wandern von uns hier? Darf sich gerne melden. Nächste Frage. Viele waren schon mal wandern. Ich habe jetzt eine zweite Frage. Kennt ihr das, wenn ihr wandert und ihr seid schon einige Kilometer gelaufen und seid schon ziemlich erschöpft und ihr seid in einer Gruppe gewandert und ihr stellt plötzlich fest, derjenige, der euch da irgendwie geführt hat, der die Karte hatte, hat die Karte wahrscheinlich irgendwie falsch rumgehalten. Ihr seid in die falsche Richtung gelaufen. Wer kennt das Gefühl? Okay, es melden sich nicht ganz so viele, das ist schön. Die sich melden, ihr könnt das jetzt vielleicht besser verstehen, was jetzt kommt, was wir gleich in der Bibel lesen. Ich glaube nämlich, dass die Jünger von Jesus so ein Gefühl auch mal hatten. Dass sie gemerkt haben, wir sind hier falsch gelaufen. Wir haben hier einen richtigen Umweg gemacht. Wir hätten eigentlich ganz entspannt einige Kilometer am Fluss entlang laufen können, ohne großartige Steigung. Was wir aber gemacht haben, ist, wir sind durch die Berge gelaufen und insgesamt sogar noch viel mehr Kilometer gegangen. Schlagt mal mit mir das Johannesevangelium auf, und zwar in Kapitel 4. Jesus befindet sich dort, in dem Kapitel, in dieser Geschichte, befindet er sich am Jordan, um Leute zu taufen. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Galiläa. Und zwar Johannes 4, die Verse 1 bis 5 möchte ich lesen. Dort heißt es, Johannes 4, 1 bis 5, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl nicht Jesus selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Und er kommt an eine Stadt in Samaria, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Hier an der Stelle habe ich eine Frage an die Technik. Könnt ihr das erste Bild bitte zeigen? Das wäre super. Wenn man jetzt diese Geschichte liest, könnte man meinen, naja gut, Jesus hat sich jetzt auf den Weg gemacht, er war vorher in Judäa am Jordan, macht sich jetzt auf nach Galiläa und musste halt, so wie es heißt, er musste halt durch Samaria reisen und kommt an eine Stadt genannt Sychar. Ich habe hier zwei Bilder, ich hoffe, dass ihr es sehen könnt, die ich aus meiner Bibel einfach rausgenommen habe. Man kann hier gerade auf dem linken Bild sehen, wo Jesus vorher war, wo Judäa war, wo Jesus ungefähr war, wo Judäa liegt, ganz unten im Süden von Israel. Leider nein. Judäa ist dieser Bereich hier. Und Jesus war am Jordan, um zu taufen. Und er muss nach Galiläa, in den Norden, am See Genezareth und nach oben. Und es heißt, er musste aber durch Samaria und kam an eine Stadt genannt Sychar. Sychar ist auch eingezeichnet. Auf dem rechten Bild kann man das gut sehen, vor allem auch, wie die Berglandschaft dort ist. Wie die Route war, die Jesus mit seinen Jüngern gegangen ist. Er war unten am Jordan und musste nach oben zum See Genezareth laufen. Der kürzeste und beste Weg, den sie gehen könnten, wäre einfach am Jordan entlang nach Norden. Keine Umwege, immer nur flach laufen, der beste Weg, auch am besten ausgebaut. Da gehen alle Wege nämlich entlang. Das, was Jesus macht, ist, Er schlägt seinen Jüngern anscheinend irgendwann mal vor, hey, lasst uns mal hier abbiegen. Wir müssen nämlich hier durch. Was haben sich da seine Jünger wahrscheinlich gedacht? Also, sie wussten, das ist nicht der kürzeste Weg. Wir müssen da jetzt nicht lang gehen, auch wenn Jesus das sagt. Und das ist ein Weg, der deutlich steiler ist. Deutlich länger, deutlich steiler. Das Tote Meer liegt knapp 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und der See Genezareth, wo sie am Ende hinwollen, liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Da, wo Jesus jetzt hingehen wird, der Jakobsbrunnen, der liegt 868 Meter über dem Meeresspiegel. Fast 1000 Meter Höhenunterschied. Und seine Jünger werden sich vielleicht gedacht haben, boah, Jesus, lass uns den besseren Weg nehmen. Wieso schlägst du uns das vor? Okay, vielleicht wir verstehen schon, was du meinst. Ja, wir sollen unsere Feinde lieben, die Leute, die dort wohnen. Ja, das eigentlich wollen wir mit denen ja nichts zu tun haben, aber wir verstehen, ja, wir sollen die auch lieben. Ist okay, aber lass uns doch bitte nicht so lang gehen. Lass uns doch bitte nicht diesen riesen Umweg gehen. Lass uns doch bitte nicht da diesen Berg hochklettern müssen. Der Weg am Fluss entlang, der war super ausgebaut. Der Weg dort nach Samaria rein, da wollte eigentlich kein Jude gehen. Da waren die Wege nicht so perfekt ausgebaut. Die Juden wollten mit denen nichts zu tun haben und auch die Samariter wollten nicht so viel mit den Juden dann zu tun haben, nachdem sie so viel Ablehnung erlebt haben. Aber Jesus sagt, oder es heißt zumindest so im Johannesevangelium, er musste diesen Weg nehmen. Er musste dorthin reisen. Jesus musste eigentlich gar nichts. Jesus musste dort nicht hingehen und Jesus musste auch nicht auf die Welt kommen. Jesus musste nicht für uns sterben. Und trotzdem sagt Jesus das, gerade ein Kapitel vorher, der Menschensohn muss erhöht werden, sagt er zu Nikodemus. Und genauso verstehe ich diesen Text, wenn es heißt, Jesus musste dorthin gehen. Für Jesus war es ein Bedürfnis, dorthin zu gehen, diese Geschichte, die wir gleich weiterlesen, zu erleben, diese Person, von der wir gleich lesen, zu treffen und zu dieser Person zu sprechen. Er musste dort hingehen, nach Samaria, diesen Umweg in Kauf nehmen, auf diese Berge klettern bei wahrscheinlich sehr heißem israelischem Klima. Und als er ankommt, heißt es in Vers 6, dass er sehr müde war. Es war anstrengend, dorthin zu gehen. Und dort trifft er dann eine Person. Und ich gehe davon aus, dass viele die Geschichte schon kennen. Er trifft eine Person, eine Samariterin, die dort an einem Brunnen sitzt und er fragt sie, ob sie ihm etwas zu trinken geben kann. Gerade in der Zeit, wo es am heißesten war. Und die Samariterin fragt sich, was das soll, wieso Jesus sie anspricht und Jesus antwortet. Und was Jesus jetzt dann antwortet, möchte ich mit euch lesen. Das heißt, ab Vers 10 lese ich, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jetzt habe ich nochmal eine Frage an euch. Diesmal möchte ich, dass ihr euch nicht einfach nur meldet, sondern ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Antwort gibt. Von was spricht Jesus hier? Was ist dieses Wasser, das Jesus hier dieser Frau anbietet? Das anscheinend ja so wertvoll ist, dass Jesus hier diesen Umweg in Kauf nimmt, um dieser Frau das Angebot zu machen. Was meint Jesus hier mit diesem lebendigen Wasser? Habt ihr Vorschläge? Was meint Jesus mit dem lebendigen Wasser? Was bedeutet das? Was ist das? Ja. Das Wissen um das ewige Leben. Da oben, Entschuldigung, ja. Den Heiligen Geist, okay, ja. Die Kraft Gottes. Gute Antworten. Ich finde die alle super und lasse sie erstmal stehen. Und würde sie gerne noch ergänzen. Ich halte das für richtige Antworten. Ich würde sie gerne noch ergänzen. Ich habe nämlich, ich war selber mal dort in Israel und habe leider kein lebendiges Wasser mitgebracht. Habe ich so jetzt nicht gefunden, aber ich habe totes Wasser. Aus Israel, original, totes Wasser aus dem Toten Meer. Totes Wasser. Das benutze ich als Illustration. Und ich habe lebendiges Wasser. Heute Morgen aus dem Wasserhahn. Lebendiges Wasser, totes Wasser. Wenn ihr jetzt das beides so seht, was ist der Unterschied? Ja. Der Salzgehalt wird unterschiedlich sein. Okay. Die eine ist größer, ja, ist richtig. Sehr, sehr gut erkannt. Der Deckel ist anders vom Wasser her, meine ich. Okay. Man muss es trinken. Wenn man sich das tote Wasser mal anschaut, würde ich sagen, eigentlich schaut es doch nicht anders aus als das. Ist doch eigentlich, könnte man meinen, dasselbe. Und ich weiß nicht, ob ihr diese These kennt. Das Leben als Nicht-Christ, das Leben ohne Jesus, ist doch auch nicht anders. Ist doch eigentlich auch schön, ist doch super. Man kann doch gut leben. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier unten in diesem toten Wasser hat sich ein Salzkristall abgelagert. Ich bin richtig stolz darauf. Dieses tote Wasser, ich sage jetzt einfach mal, das Leben ohne Jesus ist doch irgendwie sogar noch cooler. Das hat ein Salzkristall, das hier hat gar nichts da unten. Man kann doch viel mehr Spaß ohne Jesus haben. Ich habe solche Gedanken auch mal gehabt, so als Jugendlicher. Das hat doch was. Ist doch schön. Man hat nicht so viele Verbote. Und wenn ich euch jetzt mal noch erzähle, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich im Toten Meer war, das war super wundervoll. Man kann schwimmen, ohne schwimmen zu müssen. Es macht Spaß. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man entweder aus Versehen mal einen Tropfen in den Mund bekommt oder das Wasser dann irgendwann mal verlassen muss. Wir sind damals einfach reingesprungen, haben mega Spaß gehabt und haben uns dann überlegt, wie können wir uns hier abduschen in der Wüste? Wo kriegen wir das ganze Wasser wieder weg, dieser Salz? Das ist am Ende dann doch irgendwie unangenehm auf der Haut gewesen. Wir haben glücklicherweise jemanden gefunden, der irgendeinen Garten bewässert hat, der uns abgespritzt hat. scheint eine Menge Spaß zu machen, das Leben ohne Jesus. So lange, bis man aus Versehen was in den Mund bekommt. Oder bis man sich denkt, ja, und was geht, wie geht's jetzt weiter? Das tote Wasser, ist meine These, befriedigt einen letztendlich dann doch nicht. Scheint großen Spaß zu machen und bewirkt aber, dass man noch viel mehr Durst bekommt. Das lebendige Wasser kann wirklich den Durst löschen. Ich werde jetzt nicht fragen, wer Lust hat, hier mal einen Schluck zu probieren. Ich kann euch sagen, es schmeckt nicht. Ich möchte die Geschichte aus dem Johannesevangelium jetzt mit euch verlassen und nochmal genauer anschauen, was Jesus hier mit dem Wasser meint. Weil das Wasser kommt, dieses lebendige Wasser, von dem Jesus hier spricht, kommt häufiger in der Bibel vor. Und ich möchte mit euch diese Stellen lesen und ein Bild aus dem Alten Testament mit euch lesen, das wahrscheinlich Jesus auch im Kopf hatte. Dieses Bild stammt aus dem Buch Hesekiel. Hesekiel hat damals zur Zeit Daniels und Jeremias gelebt. Und während Jeremia in Jerusalem geblieben ist und Daniel nach Babylon an den Königshof gekommen ist und beide für Gott gedient haben, ist auch Hesekiel nach Babylon gekommen, aber nicht an den Königshof, sondern hat dort bei den Juden gewirkt und hat dort ja, die Probleme aufgearbeitet mit den Menschen. Und der Tempel war zur Zeit Hesekiels zerstört und Gottesdienst war nicht mehr ausübbar. Und dann hat er relativ am Ende seines Buchs eine Vision. Und diese Vision möchte ich mit euch lesen. Er sieht nämlich 7 Kapitel lang den Tempel, wie Gott ihm einen neuen Tempel zeigt und in allen möglichen Facetten beschreibt. Und am Ende von dieser langen Aufzählung von 7 Kapiteln, wo Hesekiel den Tempel sieht, kommt Bewegung in diese Szene, in diese Vision. Er sieht, und das möchte ich mit euch lesen, Hesekiel 47. Hesekiel 47, ab Vers 1 werde ich lesen. Das heißt, Hesekiel 47, ab Vers 1, und er führte mich, der Engel, führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe da, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus, und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser, da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber noch 1000 Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Also, Hesekiel sieht jetzt, wie Wasser aus dem Tempel hinausfließt, was irgendwie komisch ist. Gerade vom Altar her sollte, wenn überhaupt irgendwas fließt, Blut fließen. Aber Hesekiel sieht, dass Wasser hier im Tempel fließt. Er sieht vielleicht in eine Zeit hinein, in der es keine Opfer mehr braucht. Und Hesekiel möchte dieser Sache mit dem Wasser auf den Grund gehen und der Engel zeigt ihm, wohin das Wasser fließt. Und er sieht, dass es aus dem Osttor hinausfließt Richtung Osten und er geht immer wieder weiter und es wird immer tiefer. Dort Richtung Osten, heißt es im Hesekielbuch, ganz am Anfang haben die Menschen gesündigt. Im Tempel haben sie Richtung Osten geschaut und anstatt Gott anzubeten, haben sie die Sonne angebetet. Und dieses Wasser fließt jetzt genau in diese Richtung. Diese Schande, die in der Geschichte der Juden passiert ist, will Gott jetzt verändern in die Offenbarung seiner Macht. Und umso weiter Hesekiel jetzt geht, umso tiefer wird das Wasser. Immer nach 1000 Ellen wird nochmal gemessen, 1000 Ellen sind 500 Meter. Nach 500 Meter ist es kein Rinnsal mehr, sondern es geht ihm bis zu den Knöcheln. 500 Meter später geht es ihm bis zu den Knien, 500 Meter später bis zu den Lenden und 500 Meter später ist es so tief, dass er kaum mehr durchkommt. Man muss schwimmen. Und dann heißt es, da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Also der Engel fragt ihn, hast du das gesehen? Und er zeigt ihm dann viele Bäume, sehr viele Bäume sogar, die da direkt am Ufer stehen. Und wenn ihr das zweite Bild zeigt, das ist so die Gegend von Israel. Man sieht hier das Tote Meer und wenn man die Geschichte weiterliest, wird beschrieben, dass dieses Wasser ins Tote Meer fließt, dort hineinmündet. Das ist jetzt leider nicht vom Norden, da wo der Strom dann hineinfließen wird, vom Toten Meer, aber es ist ein Eindruck, den man haben kann. Da, was Hesekiel hier sieht, wo dieses Wasser durchfließt, das ist eine Wüste. Es schaut sehr, sehr karg aus. Es ist eine sehr einsame Gegend. Und nichts, es gibt nichts Grünes und Hesekiel sieht dort, wo dieser Fluss entlang geht, mitten durch die Wüste, stehen wieder Bäume. Gott macht die Wüste wieder bewohnbar. Nachdem die Menschen aus der perfekten Schöpfung Dornen und Disteln gemacht haben, aus dem Garten eine Wüste gemacht hat, macht Gott hier Stück für Stück aus der Wüste wieder einen Garten, macht die Wüste zum Garten mit vielen Bäumen. Und dann heißt es, und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Tote Meer geflossen wird, wird das Wasser des Meeres gesund. Gott macht nicht nur die Wüste lebendig, sondern auch das Tote Meer. Das Tote Meer hat einen Salzgehalt von 33%. Das Mittelmeer übrigens von 3,8%. Durch den hohen Salzgehalt können keine Fische dort leben, keine Pflanzen im Wasser leben, nicht mal Bakterien können dort überleben, beziehungsweise es gibt nur ganz wenige Bakterienarten, die es schaffen, dort in diesem Wasser zu überleben und dort zu leben. Denen macht das Salz nichts aus, aber bis auf diese paar wenigen Bakterien ist dieses tote Meer wirklich tot. Es gibt nichts Lebendiges innen. Und man kann mit dem Toten Meer praktisch gar nichts anfangen. Das Wasser ist nicht gut zur Bewässerung von Pflanzen. Man kann es nicht trinken. Und wenn man länger als 20 Minuten im Wasser badet, sollte man langsam sich ans Abduschen denken. Weil es auch nicht gut ist für die Haut, auf lange Zeit Reizungen entstehen. Dieses Tote Meer ist eigentlich ein sinnloser Fleck mitten in einer Wüste, wo man nichts damit anfangen kann. Und Gott verändert diesen sinnlosen Fleck zu etwas Lebendigem. Es heißt weiter, und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese Wasser fließen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden, von En-Gedi bis En-Eglaim, wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer, nach ihrer Art. Also es wimmelt im Meer, so wie es wimmelte am Anfang bei der Schöpfung, als Gott die Fische im Meer schuf. Gott möchte hier wieder etwas Neues schaffen. Und so heilt er das tote Meer, diesen sinnlosen, toten Fleck, wo niemand leben kann, macht daraus etwas Neues, von dem Leute wieder profitieren können, wo Menschen leben können, wo es Fischer gibt, die arbeiten können, die davon profitieren, dass Gott das tote Meer wieder lebendig gemacht hat. Und dann heißt es aber in Vers 11, seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. Ein interessanter Vers. Wenn es in Vers 9 noch heißt, dass alles lebt, wohin dieser Fluss kommt, heißt es, dass die Sümpfe nicht wieder gesund bleiben. Wer sich nicht von dem Wasser mitreißen lässt, der hat auch die Chance, tot zu bleiben. Gott zwingt keinen Menschen, das lebendige Wasser zu nehmen. Wer nicht leben möchte, muss das nicht tun. Wer sagt, ja, ich möchte lieber das tote Wasser behalten, muss nicht gesund werden. Aber, es geht weiter in Vers 12, aber an diesem Strom, auf beiden Seiten des Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Es werden diese Bäume beschrieben, das sind besonders lebendige Bäume. Und zwar auf drei Arten. Ihre Blätter verwelken nicht, die Früchte hören nicht auf und alle Monate haben sie neue Früchte, heißt es. Einer von diesen drei Hinweisen hätte gereicht, um zu sagen, das sind keine normalen Bäume, es sind irgendwie besondere Bäume, besonders lebendige Bäume. Aber Hesekiel ist davon so fasziniert, dass er das betont, ihre Blätter verwelken nicht, ihre Früchte hören nicht auf, ihre Früchte sind jeden Monat wieder neu. Denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Und damit findet diese Vision, die Hesekiel hat von diesem lebendigen Wasser, Wasserstrom, eine Erfüllung, auch in der Offenbarung, und zwar in Kapitel 22, Vers 1 und 2 heißt es, Offenbarung 22, 1 und 2, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes, und in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt, jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Das, was Hesekiel hier im Alten Testament gesehen hat, beschreibt Johannes am Ende wieder, im neuen Jerusalem, auf der neuen Erde. Das hat seine ganze Erfüllung am Ende in diesem lebendigen Strom am Baum des Lebens, der sehr ähnlich beschrieben wird, dass er jeden Monat wieder neue Früchte bringt, dass seine Blätter nicht welken und dass die Blätter zur Heilung der Völker dienen. Gott wird dann am Ende seinen Segen uneingeschränkt ausschütten. Diese Vision von diesem lebendigen Wasser, das Hesekiel gesehen hat, hat nicht nur Johannes inspiriert, in der Offenbarung zu schreiben, sondern hat auch die Juden zur Zeit von Jesus begeistert. Und jedes Mal, wenn sie ihr Laubhüttenfest gefeiert haben, haben sie sich an diese Vision erinnert. Sie haben sich erinnert, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat und daran, dass Gott ihnen Wasser gegeben hat durch den Felsen. Und sie haben sich daran erinnert, dass sie Fremdlinge auf der Erde sind, dass ihr Zuhause eigentlich im Himmel ist. Haben sich deswegen Hütten gebaut aus Palmzweigen. Aber am Höhepunkt des Festes gab es eine Tradition. Und zwar, am Höhepunkt des Festes sind die Priester zur Gionquelle gegangen, haben einen Krug mit Wasser geschöpft, haben auf dem Rückweg zum Tempel Psalme zitiert. Und als sie wieder am Tempel waren, haben sie sich an diese Vision von Hesekiel erinnert, an das lebendige Wasser. Und sie haben den Krug genommen und in Richtung des Volkes gegossen. Das symbolisierte den Segensstrom, der jetzt zum Volk hin kommt, der aus dem Heiligtum herauskommt und das ganze Volk mit Segen erfüllt. Und eines Tages heißt es im Johannesevangelium, kam Jesus während des Laubhüttenfestes an genau diesem großen Tag, Johannes 7, ab Vers 37, da heißt es: Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, an der Stelle, wo die Priester diese Zeremonie gemacht haben, er rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Jesus stellt sich jetzt dahin und sagt, diese Vision mit dem lebendigen Wasser, was seine Erfüllung auf der neuen Erde haben wird, das könnt ihr auch jetzt schon haben, wenn ihr jetzt zu mir kommt, statt diese Tradition weiter anzuschauen. Ihr könnt sie anschauen oder ihr könnt sie erleben, indem ihr zu mir kommt. Wollt ihr dieses lebendige Wasser, fragt Jesus, dann kommt zu mir. Und wer an mich glaubt, aus dem werden auch Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt er. Das Wasser wird immer tiefer in der Vision. Und Jesus sagt, jeder, der dieses Wasser bekommt, aus ihm wird Wasser weiterfließen. Es wird immer mehr Wasser geben. Also immer mehr Wasser. Damit am Ende jeder davon profitiert. Einer der letzten Verse aus der Bibel, und damit möchte ich dann schließen, steht in Offenbarung 22, Vers 17. Dort heißt es: Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist ein Aufruf an alle Leute, die Durst haben. An alle Leute, die sagen: Also dieses tote Wasser, was ich sonst habe, irgendwie, das schmeckt mir nicht. Das befriedigt mich nicht. Dieses Leben ohne Jesus, irgendwie, weiß ich nicht, das ist nichts für mich. Ein Aufruf an alle, die das erleben, zu Jesus zu kommen und echtes, lebendiges Wasser zu nehmen. Und zwar umsonst. Für uns ist es umsonst. Für Jesus hat es viele Strapazen gebraucht. Jesus hat extra einen Umweg in Kauf genommen, um dieses Wasser anbieten zu können. Ist extra Berge hochgelaufen, um dieses Wasser anbieten zu können. Und ist letztendlich, noch viel schlimmer für ihn, ist letztendlich gestorben, um dieses Wasser anbieten zu können, für uns umsonst anbieten zu können. Dieses Wasser war kostbar für ihn, ist kostbar. Deshalb ist es Jesus auch heute wichtig, dieses Wasser uns, jedem von uns heute noch anzubieten. Und er ruft alle von uns auf, die Durst haben, die sagen: Das erfüllt mich nicht. Echtes, lebendiges Wasser aus seiner Quelle zu nehmen und daraus zu trinken und damit auch wir eine größere Quelle für andere werden, dass viele davon profitieren vom lebendigen Wasser, was Jesus uns anbieten möchte, vom echten Leben mit ihm, das seine Erfüllung letztendlich auf der neuen Erde hat. Amen. Lasst uns beten. Lieber Gott, lieber Herr Jesus, danke, dass du uns lebendiges Wasser anbieten möchtest, von dem wir, wenn wir trinken, wirklich satt werden, wirklich ja, unseren Durst befriedigt bekommen. Danke, dass du letztendlich auf der neuen Erde das Versprechen wirklich erfüllen wirst. Aber danke, dass wir auch jetzt schon da einen Vorgeschmack bekommen werden, dass wir ein neues Leben bekommen, auch hier schon auf der Erde, durch dich, durch dein lebendiges Wasser, was du uns hier schon gibst, dass wir erfahren und schmecken können und das uns wirklich befriedigt. Amen.